Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir uns unter anderem auch manchmal mit Nunchucks durch den Streaming-Dschungel schlagen. Ich bin Esther Stroh, Moviepilot-Redakteurin und ausgemachter Fan der Netflix-Serie Daredevil, die jetzt aber bei Disney Plus läuft. Es ist überhaupt nicht verwirrend. 2015 bis 2018 wurde sie damals veröffentlicht. Jetzt kommt eine Folgeserie. Die Rückkehr von Matt Murdock steht uns heute am Mittwoch ins Haus. Und deshalb habe ich natürlich Redebedarf. Ich muss darüber sprechen mit jemandem. Und wer könnte das besser als mein leidenschaftlicher Serienkollege Max hier vorm zweiten Mikro. Hallo Max.
Hallo. Bin Max, schon ganz aufgeregt.
Über wie viele Dächer und New Yorker Feuerleiter hast du deinen Weg hierher gefunden?
Ach, wenn ich in New York bin, dann klettere ich immer mal und springe von Dach zu Dach.
Genau, es sind zwei Folgen heute erschienen. Der Rest kommt erstmal wöchentlich, soweit wir wissen.
Genau, vielleicht als kleiner Disclaimer, damit ich, wenn diese Folge erscheint, ruhigen Gewissens schlafen kann. Weil wenn diese Folge erscheint, werden wir wahrscheinlich schon die komplette Serie gesehen haben.
Aber nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Genau, wir wollten natürlich so auch aus eurer Sicht, wenn ihr jetzt nur die ersten zwei Folgen guckt, wie fühlt sich das an, wenn man den Anfang geguckt hat, wie ist der Anfang und nicht schon mit Vorwissen, was da noch so kommt.
Schon mal als Ausblick, wir haben viel zu besprechen. Wir
ja,
hatten
es gibt
viele
genug
Gefühle.
Zu besprechen für
ja,
die ersten zwei
auf
Folgen.
Auf jeden Fall. Deshalb geht es jetzt ab ins Streamgestöber. So, Max. Zwei von neun Folgen sind erschienen am heutigen 5. März 2025. Witzigerweise.
Bist du heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden?
Bin ich tatsächlich nicht. Wir hatten ja zum Glück Screener. Aber weil natürlich wir wissen, dass ihr nicht alle da draußen wahrscheinlich um 3 Uhr nachts aufgestanden seid und dann erstmal, na, nicht ganz knapp 2 Stunden geschaut habt, haben wir erstmal einen Teil vorbereitet, wo wir allgemein die Serienrückkehr beschreiben, sagen, was ist uns aufgefallen, so generell vom Tonfall, wie knüpft sie an die vorigen Serien an und um euch einfach den Einstieg zu erleichtern und zu sagen, was erwartet euch da eigentlich. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Spoilerteil zu den anderen zwei, zu den zwei Episoden im Detail, also Entwicklungen, was haben wir da bezeugt, wie fühlen wir uns damit?
Es passieren Sachen in den ersten 15 Minuten.
Es passieren viele Dinge. Wenn ihr das noch nicht gespoilert haben wollt, dann kriegt ihr nochmal eine Spoilerwarnung, um auszusteigen und wiederzukommen. Wenn ihr spoilerresistent seid und einfach alles wissen wollt und euch das egal ist, dann hört ihr einfach weiter. So machen wir das, oder?
Genau.
Dann wärmt euch schon mal auf, poliert eure Teufelshörner und hier kommt noch schnell unser Sponsor-Einspieler.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Max, wie machen wir das denn am Anfang? Am besten erzähl mir doch mal, wie geht es dir eigentlich mit der Originalserie? Das ist ja schon 10 Jahre her, dass die gestartet ist, 2015. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du damals Recaps geschrieben, oder? War das eine andere Marvel-Serie von den Netflix-Serien?
Ich glaube tatsächlich, Recaps hatte Jenny geschrieben bis zur zweiten Staffel. Ich habe mit Matthias damals zu Jessica Jones.
Ach, das war Jessica Jones.
Genau, Binge-Recaps. Da haben wir also das ganze Startwochenende über die parallel die Folgen geguckt und geschrieben und das festgehalten.
Das waren noch Zeiten.
Das waren Zeiten. Ich mochte das Defenders-Serienuniversum sehr, sehr gerne. Ich habe alles geguckt, bis auf die zweite Staffel. Iron Fist,
Luke Cage?
Luke Cage, die habe ich bis heute nicht gesehen.
Warum, Max?
Ich weiß nicht, die Serie hat mich überhaupt nicht abgeholt, obwohl Claire Temple meine Lieblingsfigur ist in diesem ganzen Serienuniversum und ich sie würde, da sehr präsent ist.
Ich
in
würde
der Serie.
Spekulieren, es geht ja eher in die Gangster-Richtung bei Luke Cage und du bist
das
kein
Gangster. Das ist der Grund, ja. Ich mag keine Gangster.
Ich wollte gerade sagen, du hast die zweite Staffel Iron Fist geguckt, aber nicht die zweite Staffel Luke Cage.
Die mochte ich, weil Colleen Wing da sehr
ja,
präsent
stimmt,
war.
Ja, stimmt, da wurde sie dann größer. Okay. Ja, spannend. Schön. Ich liebe dieses Serienuniversum auch. Also vor allem Daredevil natürlich ist für mich bis heute eine der, vielleicht sogar meine allerliebste Superhelden-Serie, die so existiert. Die ist einfach schön düster, dreckig und hat diesen Street-Level-Kampf, dass man nicht irgendwelche großen CGI-Schlachten am Avengers-Himmel braucht, sondern einfach, da ist schon so ein Faustkampf mit so ein paar vermummten Ninjas. Damit kriegst du mich, Max. Und dann noch einfach diese Charaktertiefe, die ich auch immer darin gefunden habe. Also ich habe ja jetzt gerade den Rewatch nochmal gemacht, der ersten drei Daredevil-Staffeln unter anderem, und dachte mir, also die Leute meckern zwar immer mal, dass es irgendwie 13 Folgen viel zu lang war für so eine Staffel, aber ich mag dieses, wir geben uns da rein, wir nehmen uns Zeit für Gespräche, die auch einfach mal zwischen zwei Hauptfiguren stattfinden können, die mir viel mehr Tiefe geben. Und deswegen, ja, finde ich die auch 10 Jahre später immer noch großartig, die Daredevil.
Und kann man sich gar nicht vorstellen, dass das zum MCU gehört eigentlich, so von den Charakteren, so von dieser Gewalt, der Düsternis,
genau.
Dass der Hauptcharakter so ein Womanizer ist, der jede Nacht mit einer Frau schläft.
Das war in der ersten Staffel aus
in der ersten Staffel, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und man hat zwar diese MCU-Anbindung da auch schon drin in den Netflix-Serien, dass man nur sieht, oh, da hängt irgendwie ein Zeitungsausschnitt von der Schlacht von New York und der Journalist hat da mal drüber geredet oder berichtet, aber es war halt nie umgekehrt, nie ans MCU wirklich angebunden, dass jetzt Iron Man gesagt hat, komm, wir fragen mal der mal mitmachen will.
Das habe ich mir immer so gewünscht, weil ich dieses Serienuniversum so mochte, dass die irgendwann mal auch irgendwie mit dem Kino-MCU
ja.
dort.
Und jetzt haben wir diese Ansätze
werden.
Und ich wünsche mir fast eher, dass es für sich bleibt. gut. Aber
da sprechen wir, glaube ich, noch.
Da sprechen wir noch später, noch ein bisschen später nochmal drüber. Vielleicht reden wir erstmal darum, worum geht's überhaupt in Daredevil Reborn, Max? Wie kann man das spoilerfrei zusammenfassen, wo wir uns jetzt befinden?
Also es spielt einige Jahre nach dem Ende der ersten Daredevil-Serie.
Lustiger Fakt zwischendurch. Ich hatte ja gerade mein Interview mit den zwei Regisseuren.
Du darfst die Fun Facts reinwerfen heute.
Ich habe ein Interview mit Justin Benson und Aaron Moorhead gemacht. Das ist ja ein Indie-Duo, was man durchaus kennen kann. Aber die haben halt auch die erste Folge und die letzten zwei Folgen der ersten Staffel jetzt, Daredevil Born Again.
Und ein paar Sachen mittendrin.
Genau, inszeniert. Und die habe ich dann auch beim Interview gefragt, wann spielt die Serie denn jetzt eigentlich? Weil ich kam so aus dem Ende von Staffel 3, Daredevil, gerade mit meinem Rewatch fertig und sofort passiert da ganz viel in der ersten Folge von Born Again. Und deshalb wollte ich wissen, wie viele Jahre liegen dazwischen? Die so, naja, schon grob so, wie halt der Serienabstand war, die 7 Jahre, die auch in der realen Zeit vergangen sind. Also man kann sich so bei ein paar Jahren einpegeln.
Mindestens ein 5-Jahres-Blip ist noch dazwischen. Plus die Zeit, wo
MCU,
Matt Murdock
ja.
noch kurz bei She-Hulk vorbeigeschaut hat.
An der anderen Küste vorbei war, ja.
Genau. Aber jetzt, worum geht's? Genau.
Bitte.
Es geht natürlich um den blinden Anwalt, Matt Murdock, der und mit seinen Mitstreitern Foggy Nelson und Karen Page, die haben sich gemeinsam ihren Traum erfüllt und eine Kanzlei gegründet, während Matt nebenbei nachts als maskierter Daredevil die Straßen von Hell's Kitchen und New York allgemein sicher hält. Aber nach einer Tragödie, so viel kann man sagen, verabschiedet er sich von seinem Superhelden-Dasein und fokussiert sich jetzt voll und ganz auf seinen Job als Jurist und auch sein früherer Erzfeind, der Gangsterboss Wilson Fisk, aka
Kingpin.
Der Kingpin, hat einen Sinneswandel und will sein altes Leben hinter sich lassen, um sich in der Politik seinen Traum erfüllen zu können, New York nach seinen Vorstellungen zu einem besseren Ort zu machen. Das ist tatsächlich auch eine Motivation, die er auch in der Originalserie von Anfang an hatte. Er wollte immer New York nach seinem Bild so zu etwas Besserem machen.
Und nachdem er es jetzt als Gangsterboss nicht geschafft hat, in den ersten 3 Staffeln Daredevil, versucht das in Born Again als Bürgermeister von New York, bewirbt er sich. Und ich finde es so witzig, wie die Serie erklärt, es gibt irgendwie so 16 Leute, die darum buhlen, sozusagen diese Position zu bekommen. Und da sieht man, da ist jetzt vieles im Unklaren in New York, wie da eigentlich die Situation gerade ist. Da ist irgendwie Unruhe drin und keiner weiß so richtig die Richtung, wie es weitergehen soll.
Genau, und der spannende Clou von der Serie ist ja, dass du hast diese beiden großen Charaktere, die ihre alten Personas hinter sich lassen wollen. Und doch New York ist halt schließlich so ein Ort, der es nicht so wirklich zulässt.
Ja.
Es gibt neue Gefahren, die New York heimsuchen und die es ihnen dann immer schwerer machen, nicht wieder in alte Muster zu verfallen.
Mhm. Ja, so weit kann man es sagen. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, die zwei haben so eine Art Waffenstillstand. Mhm. Denn in der 3. Staffel Daredevil war es ja dann so, dass sie sich beide von sich wissen. Also der Kingpin weiß, dass Daredevil mit Murdock ist und Matt Murdock kennt die ganze kriminelle Vergangenheit vom Kingpin. Und weil sie jetzt halt scheinbar beide in ihren Träumen erstmal legal vorgehen, also kein Vigilant mehr und kein Gangster mehr. Wahrscheinlich sagen sie sich erstmal zu, sich da nicht zu stören.
Sie wollen beide das Beste für New York.
Ja, genau.
Und schauen sich jetzt gegenseitig auf die Finger und hauen drauf, wenn jemand was Falsches macht.
Und da können wir uns natürlich schon denken, dass das vielleicht nicht ewig so bleiben wird, wenn dann irgendwann der Born Again Daredevil auftaucht.
Ich möchte einfach so wie Wilson Fisk, wie so ein brodelnder Kessel immer lauter quiept, bis er irgendwann überkocht.
Das ist eine schöne Allegorie. Danke, Max, für dieses Kopfbild. Nun fragen sich vielleicht auch viele im Vorfeld, wir haben ja diverse Marvel, MCU, Netflix-Serien, vielleicht sollte man auch noch mal kurz sagen, die Netflix-Serien, also dieses Defenders-Universum ist ja inzwischen bei Disney Plus angekommen.
War ursprünglich mal für Netflix produziert.
Genau. Netflix hat das damit produziert und jetzt ist alles Disney Plus. Und wenn man sich anguckt, hat man das Disney Plus-Logo davor und ich denke, da fehlt mir das Bum-Bum. Ja. Jetzt ist natürlich, ihr wollt vielleicht nicht alle wie ich nochmal, weiß ich nicht, 6 Staffeln A13 Folgen gucken. Was sollte man vielleicht nochmal mitnehmen aus den vorigen Staffeln oder sich einfach auch ein Stück weit dran erinnern? Klar, die Daredevil-ganze Evolution ist schon wichtig. Also gerade als ich jetzt Daredevil Staffel 1 bis 3 nochmal geguckt habe, dachte ich, es ist so schön, dieses Dreiergespann, diese Freundschaft mit Foggy und Karen, die gibt mir so viel in diesem Kampf. Cool, also auch sehr coolen Kampfgeschehen und dieser brutal düstere Look, aber einfach dieses Herz, dieses schlagende Herz, das war mir sehr wichtig, das nochmal sozusagen aufzufrischen. Und dann haben wir natürlich auch den Kingpin, der in mehreren Staffeln über Daredevil hinaus vorkam.
Weißt du noch, welches? Hauptsächlich in Staffel 1 und 3.
Genau, in Daredevil auf jeden Fall, genau.
Ja.
Aber er kam ja jetzt danach dann auch noch in ein paar MCU-Serien vor.
Ach so, natürlich. Ja, genau. Also der Kingpin hatte natürlich seinen großen Auftritt im Hawaii-Shirt in Hawkeye, wo er auch sehr breit war plötzlich.
Ja.
Jetzt ist er wieder schlank.
Ja, wird auch kommentiert von der Serie.
Genau, und da wurde er dann von seiner Ziehtochter Maya Lopez, aka Echo, ihm wurde ins Gesicht geschossen. Daran sollte man sich vielleicht nur erinnern, damit man weiß, woher die Narbe kommt. Ja. Aber es wird auch in der Serie jetzt erwähnt, dass er von seiner Ziehtochter erschossen wurde.
Aber nur,
wurde.
Wenn ihr euch fragt, dieser Informationsdrop, wer hat ihm ins Gesicht geschossen? Dann müsst ihr Echo schauen, wenn euch das interessiert.
Also im Prinzip, nach der Netflix-Serie war er all die Zeit immer weiterhin noch der Kingpin und Gangsterboss in New York. Bis
die 7 Jahre war jetzt wahrscheinlich.
Genau, bis er ins Koma fiel.
In Hawkeye war er auch nochmal da am Ende dabei gewesen. Und ich erinnere mich da
falsch. War Hawkeye.
Ja, ach so, das war Hawkeye. Okay.
Das war Hawkeye. Und dann kam noch Echo.
Ja,
genau. Also er lag lange im Koma und dann in Echo spielt er natürlich noch eine Rolle. Das ist die Serie, in der es sich hauptsächlich um Maya Lopez dreht. 5 Folgen. Die müsst ihr nicht unbedingt gesehen haben. Aber was ihr wissen müsst, ist einfach, ja, der Kingpin hat quasi seinen Koma überstanden und hat dann seine Ziehtochter konfrontiert. Und sie hat magische Kräfte entwickelt, mit dem sie in seinen Kopf schauen konnte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay.
Und er mit seinem eigenen Trauma konfrontieren wollte und ihn heilen wollte dadurch. Aha, also sie war in seinem Kopf und dann sieht er nochmal, ist ja sein großes Trauma, dass er seinen Vater mit einem Hammer erschlagen hat. Das wurde ja auch in der Netflix-Serie damals groß thematisiert. Genau. Und im Prinzip hat er so einen gewissen Heilungsprozess, wurde dadurch angestoßen. Und
also man hat schon den Eindruck, er will jetzt auch als Figur wirklich was Gutes. Er ist nicht mehr nur der Gangster, der nur so sagt, als wenn er irgendwie seine eigenen Motive da versteckt.
Was genau sie da in seinem Kopf gemacht hat, weiß man nicht. Aber er war längere Zeit nicht zu Hause.
Ja.
Und das ist auch ein großer Plotpoint.
Das ist auch richtig, genau. Jetzt sind aber beide zurück in New York und deshalb kann es jetzt weitergehen in Daredevil Born Again. Aber Defenders muss man nicht nochmal gucken, weil die jetzt, also Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, einfach noch nicht so eine große Rolle spielen. Die können jetzt nicht alle New Yorker früheren Netflix-Helden wieder reinwerfen in diese Serie. Insofern ist es gut, wenn man sie schon mal gehört hat, aber glaube ich erstmal nicht so wichtig.
Ich persönlich bin aber trotzdem sehr froh und dass man endlich Gewissheit haben kann, dass diese Defenders-Shows und Charaktere jetzt wirklich auch
zum MCU gehören.
Ja. Weil Daredevil und der Kingpin, also der Kingpin jetzt in Hawkeye und Echo, da wusste man jetzt auch nicht, ist das der gleiche?
Ja,
weil
ja.
Vanessa hat er nicht einmal erwähnt. Da dachte ich, da war ich schon immer ein bisschen beleidigt. Wie kann er seine große Liebe nicht einmal erwähnen und redet nur von seiner Ziehtochter? Oder natürlich halt auch Matt Murdock, der einmal ganz kurz in No Way Home vorbeigeschaut hat. Oder
gerade mit diesem Multiversumsgedanken des MCU hätte es ja auch gut sein können, dass es alles ganz in anderen Welten spielt. Aber wir sind
in She-Hulk halt mit dem gelben Kostüm plötzlich, wo man nie wusste, ist das jetzt der gleiche oder gibt es da einen Reboot innerhalb? Spielt das in einer anderen Dimension? Nein, das ist wirklich jetzt verbunden.
Ja. Und dann natürlich könnt ihr auch gerne nochmal die 2 Staffeln Punisher gucken, denn der Trailer hat ja schon gezeigt, es gibt ein Wiedersehen mit Frank Castle, worauf ich mich auch sehr freue.
Ich konnte mich tatsächlich habe letztes Mal wieder geguckt, nicht an die zweite Staffel von Punisher erinnern, weil das war, glaube ich, auch eine wirklich der letzten. Das war, wo eigentlich dieses Universum schon tot war und dann hat man es noch geguckt, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern.
Ich weiß nur noch, dass Ben Barnes da als Narbengesicht rumgelaufen ist.
Genau.
genau, aber Punisher lohnt sich immer, also finde ich auch immer noch eine sehr starke Serie. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, ihr braucht einfach grobe Erinnerungen an Daredevil, was da wichtig war, dieses Dreiergespann, die Feindschaft mit Wilson Fisk, dass Wilson Fisk auch eine Freundin hatte, die ihm wichtig war. Da hat er drei Staffeln drum, dann eigentlich die letzten zwei drum gekämpft, dass sie wieder nach New York zurückkehren kann. Und dann waren sie wieder vereint und dann hat man erstmal dabei nichts mehr gehört.
Aber man kann schon sagen, man muss nicht alles wissen, weil die Serie schon auch so ein gewisses Soft-Reboot ist.
Genau, also man kommt auch, glaube ich, wieder rein, ohne da jetzt groß was nachzuholen. Genau. Und wenn es euch gefällt und ihr kennt die anderen euch, dann könnt ihr es ja danach immer noch gucken.
Genau.
Genau. Gut, soweit inhaltlich. Ich würde gern noch in unserem allgemeinen Teil ein bisschen über den Stil dieser neuen Serie Daredevil Born Again reden. Denn im Vorfeld war ja so ein bisschen die Befürchtung vieler Fans, was passiert jetzt mit der neuen Serie bei Disney Plus? Ist das irgendwie disneyfiziert? Ist das weniger hart? Manchmal hat irgendwann auch schon gehört, das könnte so eine Art Marvel-Komödie werden. Also der lustige Tonfall vom MCU.
Also She-Hulk 2.0.
Ja, ja. Das kann schon sein, dass da Ansätze von in der ersten Auflage, die sie mit Daredevil erschaffen hatten, drin waren, die dann aber gecancelt wurde, um die Serie nochmal neu zu gestalten. Viel von dem Material, was sie damals schon gedreht hatten, ist jetzt auch mit drin, aber sie haben es halt nochmal ganz anders aufgezogen.
Das erklären wir nachher nochmal. Genau. Auch im Detail.
Genau, das erklären wir dann nochmal. Jetzt auf jeden Fall zu wichtig zu wissen ist, es ist weiterhin düster, es ist weiterhin brutal. Es ist schon sehr in dem Tonfall gehalten, der Daredevil damals auch so geprägt hat. Also auch dieses New York-Flair mit Licht und Schatten und Details und unheilvolle Musik versus warme Freundschaften, die aufeinandertreffen. Ich find's spannend, dass die Serie dabei so einen Weg geht von, sie besinnt sich auf das, was einem den Fans damals gefallen hat, aber sie probiert auch so ein paar neue Elemente aus. Mhm. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen farbiger teilweise, wie sie so mit Neonlicht arbeitet. Und
generell von der Inszenierung her ist sie halt schon ganz anders. Natürlich offensichtlich, es ist ein ganz anderes Bildformat.
Ja.
Die Netflix-Serien waren immer ein 16:9 und das hier ist jetzt so richtig wie die anderen MCU-Serien. Breitbild. Und das ist ein richtig geiler Clou. Also das fand ich richtig gut. Das gibt's leider nur in der ersten Folge.
Das Lauschen, meinst du?
Genau, das wieso auch sein Matt Murdocks Supergehör wirklich visualisiert wird. Das heißt, wenn er sich plötzlich fokussiert und erstmal grob hört in die Welt, wo irgendwas ist, dann öffnet sich das ganze Bild.
Das Bild ganz weiß auf, genau.
Und dann, je näher er sich fokussiert, desto enger wird dann das Bild und die Balken werden größer, bis da
so ein Streifen
in der Mitte ist. Ja. Ganz, ganz fantastisch. Wünschte ich mir, dass die andere Serie das auch irgendwie gemacht hätte. Aber die setzen schon halt sehr auch, damit man von Anfang an so weiß, okay, das sind seine Kräfte, das wird auch visualisiert. Für alle, die es gar nicht geguckt haben vorher.
Genau. Ist ja gleich in den ersten 15 Minuten, dass das passiert, wo er sich auch so ein Telefongespräch einschießt.
Und generell, wie die Serie gefilmt ist, fühlt sie sich auch ein bisschen anders an. Mhm. So ein bisschen so oldschooliger, ich kann es nicht so ganz beschreiben, aber sehr viele weite Aufnahmen und ganz viele Zooms. Das hat mich auch...
Zooms sind mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, alles immer so sehr aus der Distanz, sehr observierend teilweise und dann zoomt die Kamera sehr oft ran an Charaktere. Das fand ich sehr, sehr interessant,
okay,
den Stil.
Okay, spannend.
Vor allem, wenn wir so auf den Straßen von New York sind.
Ja, ja. Ich habe ja vor allem darauf gewartet, weil ja nun die alte Daredevil-Serie in ihren ersten drei Staffeln immer irgendeine tolle Plansequenz hatte. Mhm. Also in der ersten Staffel war es der Flurkampf, in der zweiten der Treppenkampf und in der dritten der Gefängniskampf. Und deshalb dachte ich, werden sie jetzt sozusagen dieses Element, dieses ikonische aufgreifen und auch dem neuen Daredevil so eine Plansequenz geben? Und ich musste nur 9 Minuten warten. Das ist gleich am Anfang passiert. Wir verraten noch nicht, sind natürlich inhaltlich nicht viel dazu, aber ich war einfach froh, dass es gibt und dass sie sich dann auch da dran ranhangeln. Wir gehen da hoch und dann gucken wir mal runter und dann passiert irgendwie an zwei Orten gleichzeitig was und trotzdem kann die Kameras verbinden. Was mir nicht so gut gefallen hat, wie diese Plansequenz anfängt, weil dann Daredevil sich dann über irgendwelche Dächer schwingt mit seinen Nunchucks da wie so ein Spider-Man, wo ich dachte, da ist jetzt viel CGI drin, das hätte ich nicht gebraucht.
Das war die MCU-ifizierung von Daredevil.
Ja.
Also das ist mir auch tatsächlich eher negativ. Ich fand das natürlich cool, wie er sich da über die Dächer schwingt, so, weil das macht er auch in den Comics, aber er wirkt plötzlich viel akrobatischer und wendiger und halt dieses CGI, das gab's halt nicht. Die andere Serie war immer sehr bodenständig, sehr realitätsnah.
Also warum jetzt? Warum brauchen wir das?
Und hier merkst du das, wenn plötzlich so Rauch auch aus CGI plötzlich im Hintergrund ist. Und da dachte ich, das zieht mich wieder raus, so aus der ganzen Sache.
Also das würde ich leider als Kritikpunkt an. Ich hoffe, das holen sie nicht so häufig zurück. War wahrscheinlich einfach nur, weil sie wollten, wir wollen einen coolen Anfang für diese Plansequenz, um dann zu so ganz fließend da überzugehen in diesen Kampf, der dann ja eher handfester Natur am Ende ist.
Und eine Sache, ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen? Ich wurde teilweise beim musikalischen Score der Serie sehr nostalgisch, weil ab und zu das Original Musikthema aus dem Netflix-Intro immer mal wieder anklingt im Hintergrund. Das klingt so. Und es gibt auch ein neues Serienintro, das ist nicht die gleiche Musik, es klingt aber sehr ähnlich wie und das Netflix-Intro.
Das Intro selbst ist ja auch animiert ähnlich. Also genau. Wir hatten ja diese blutüberströmte New York, irgendwelche Profile und Häuser und jetzt
ist es Stein. Das war ein Superheld wird gegossen.
Ach so, es wird gegossen, okay. Und jetzt ist er aus Stein versteinert und der Stein bekommt Risse.
Genau, es ist so New York, alles zerbröselt und am Ende erhebt sich eine Born-Again-Daredevil-Statue aus diesen Schutthaufen.
Ja. Und wenn du schon von Musik redest, würde mich interessieren, hat dir die Musikauswahl an sich gefallen? Weil da war ich teilweise so ein Stück rausgerissen, dass am Ende der Episoden so ein Hardrock-Song oder sowas kam, wo ich danke.
Needle Drop.
Sind wir jetzt von Netflix Grunge Daredevil zu Hardrock Daredevil übergegangen?
Ich finde, am Ende von Folge 2 passt es sehr gut, weil sie endet mit einem lauten Schrei und du hast Aggression. Brauchst du diese Musik dafür. Und man muss auch sagen, sie unterscheidet sich, wenn man jetzt vorher die Netflix-Serie gesehen hat, ich weiß nicht, ist das für dich eher wie so ein Schleudertrauma gewesen, so weil sie ganz anders erzählt ist. Vorher hast du so eine sehr entschleunigte Erzählung gehabt über 13 Folgen und jetzt geht das BÄM!
Jetzt geht das ran in 15
ganz
Minuten.
Ganz andere Dramaturgie halt auch.
Ja.
Alles ein bisschen flotter,
vielleicht ein bisschen munter, aber trotzdem ganz schön gemacht. Also zum Beispiel, einfach nur so für die Bildgestaltung auch noch ein Beispiel, am Ende von Folge 1 ist die Stadt in festlicher Stimmung und dann sieht man einfach dieses gelb wabernde Meer von Menschen und ihn nur so als dunkle Silhouette, Daredevil davor, der davon ausgenommen ist. Das fand ich wunderschön inszeniert und dann gibt es ihn nochmal im Profil so ganz knallrot, wo ich dachte, da ist wirklich viel Überlegung reingeflossen, wie man so eine Figur inszeniert, wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht zu dem mehr an Menschen gehört, irgendwie aus dem Force.
Das war generell eine sehr schöne inszenierte Szene, weil du hast ihn da unten in dieser Menschenmasse, weil er ist so der Bodenständige, der auf der Straße ist mit den anderen Leuten und dann hast du halt ihm gegenüber Wilson Fisk, der auf so einem Hausdach steht und nach unten blickt auf die Menschen. Und
wo er eigentlich vorher immer stand, ne?
Genau. Ja. Sehr, sehr interessant.
Und ich muss auch sagen, ich bin ja ein Fan des Daredevils ohne Anzug, den es ja in Staffel 1 immer gab und in Staffel 3 dann wieder viel und in der Staffel 2 hat er seine Rüstung da gehabt. Und wir haben ihn jetzt am Anfang natürlich einmal kurz im Anzug und dann, wir haben jetzt erst 2 Folgen gesehen, ist er erstmal nur im Anwaltskostüm unterwegs, also ganz, ganz klassisch mit Jackett und Hemd. Da habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich der Matt Murdock, den ich sehen will. Ich brauche gar nicht diese rote Superhelden-Outfit, zumal...
Was ja interessant ist, weil man identifiziert Daredevil so mit diesem Kostüm, aber in dieser Netflix-Serie hat das ja nur in einer Staffel wirklich an.
Ich kann mich da völlig Jessica Jones in Defenders anschließen, die sagt, I like the scarf better. Als er sich dann irgendwann voll angezogen zeigt. Den Schal oder was auch immer er um Hals hat, um Kopf hat.
Vielleicht noch was dazu, dafür, wofür natürlich die meisten Fans diese Serie gucken wollen, sind Vincent D'Onofrio.
Ja.
Und ich wollte gerade sagen Matt Murdock, aber Charlie Cox. Genau, was sagst du denn zu den beiden? Sind sie noch die beiden, verkörpern sie ihre Charaktere so wie vorher?
Total. Also ich war sofort wieder drin, vor allem wenn Vincent D'Onofrio so mit dieser ganz seltsamen Stimme spricht, so wo ich denke, das ist so krass. Und wir waren ja beide auf der Pressekonferenz, wo die auch anwesend waren, wo ich erstmal dachte, oh, die sind alt geworden, sieht man in der Serie gar nicht. Und dann hat er so eine ganz andere Art zu sprechen, Vincent D'Onofrio, wo ich auch wieder viel mehr schätzen kann. Und ich denke, krass, was er da in diese Rolle reingibt. Und ich kann ihn auch überhaupt nicht mit Haaren sehen, wenn ich denke, der sieht so anders aus.
Also allein so diese Fisk-Manorismen, wenn er mit den Fingern rumspielt, das ist total. Sofort, man merkt einfach, dass diese beiden seit 10 Jahren irgendwie diese Rollen verkörpern.
Ja.
Und wenn sie auch aufeinandertreffen, das sieht man im Trailer. Also ist kein Spoiler, dass die beiden aufeinandertreffen, ein Gespräch haben. Das ist auch ein Highlight gewesen, diese Szene. Ja. Wie sie beiden einfach diese aufs Blut verfeindeten Superschurke, Superheld plötzlich so als einfache Männer irgendwie in einem Diner sitzen und versuchen, ein normales Gespräch zu finden. Ja. So, hey, hast du eigentlich Kinder? Oder so, hey, so was macht die Frau?
Das ist ganz unterschwellig, was da noch so alles mitschwingt. Also genau. Zum Beispiel in der Staffel 2 ist ja der Kingpin nur ganz kurz drin, aber es ist auch so eine Gänsehautszene, wo er mit so wenigen Worten den Spieß umdreht und man denkt, oh scheiße, jetzt hat er total ihn in der Mangel. Dass ich denke, der bringt mit wenigen wohl platzierten Silben da dieses Gänsehautkribbeln in dir raus. und dann verfolgst du ihn und umgekehrt hast du auch einfach dieses Grundsympathische von Matt Murdock, wo ich denke, klar ist er immer der Gebeutelte und der arme Held, der irgendwie so viel Rückschläge einstecken muss, aber er hat auch diese leichten Momente zwischendurch mal drin, wenn er irgendwie so einen Scherz mit anderen Figuren macht, wo man denkt, ja, eigentlich hat er auch diesen spitzbübischen Sarkasmus, der gerne nur häufiger durchschimmern kann.
Ja.
Ja, also voll, die Figuren sind voll zurück. Sehr schön. Ich glaube, dann sollten wir jetzt langsam in den Spoilerteil übergehen, es sei denn, du möchtest noch was Allgemeines zum Stil loswerden.
Nee, wollen wir so ein Mini-Fazit vor dem Spoilerteil für
ja,
alle?
Ja, erzähl doch mal.
Lohnt es sich? Lohnt es sich nicht?
Lohnt sich reinzugucken in Daredevil Born Again?
Also ich würde sagen, wer die Netflix-Serie geliebt hat und die Charaktere mag, der muss eigentlich Born Again auch gucken. Und wenn man gar keine Berührungspunkte mit denen hat, so bisher finde ich auch.
Man kann trotzdem gut einsteigen, ja.
Ist schon anders als die anderen MCU-Serien bisher, das merkt man auch.
Das ist gut, um nochmal zu betonen, dass es sich nicht wie so eine bisherige Disney Plus MCU-Serie anfühlt.
Immer,
schon
es ist eher ein Film, ein 6-Stunden-Film.
Ja,
so.
Ja.
Nein, das hier ist eine Serie, eine Anwalts-Procedural-Serie. Wo er dann bestimmt jetzt jede Folge einen neuen Fall hatte.
Also genau. Wir legen es euch ans Herz. Wenn ihr mit Daredevil was anfangen könnt, dann schaut unbedingt in die neue Serie rein. Das ist kein Grund da, sich abschrecken zu lassen.
Ich sag's aber lieber unter Vorbehalt, weil bei MCU-Serien muss man trotzdem immer noch vorsichtig sein.
Ja, was da noch kommt. Ich erinnere mich an zahllose Serienchecks, die wir hier im Streamgestöber hatten, obwohl sich die Serie nochmal völlig geändert hat.
Mein großes Trauma namens Secret Invasion. Alter Schwede. Das,
ja gut, wir reden nicht von Secret Invasion, sondern...
Also ich hoffe nicht, dass die Serie ein zweites Secret Invasion...
Nee, ich glaube, Disney setzt da auch sehr viel Hoffnung drin und jetzt haben sie auch schon die zweite Staffel bestellt.
Genau.
Die wird ja gerade schon gedreht, dass sie da gewusst erkannt haben, wir müssen diesen Tonfall verfolgen. Und das
es
haben
gibt auch schon Gespräche über eine dritte Staffel. Also das könnte jetzt auch so eine Serie sein, die längerfristig läuft.
Ja, ja. Ich fand es auch sehr süß, wie Charlie Cox in der Pressekonferenz gesagt hat, manchmal kommen Menschen zu mir und man sieht ihnen so dieses bedürftige Verlangen an in den Augenglitzern, die Angst und gleichzeitig die Vorfreude, ob es wieder das gleiche Daredevil wird wie damals. Und dann guckt er sie an und lächelt und sagt, ja, ihr müsst keine Angst haben. gut, soweit dazu. Jetzt, ihr habt es sicher schon erkannt, wir sind beim Spoiler-Teil angekommen. Wenn ihr jetzt erstmal selbst in die Serie reinschauen wollt, dann pausiert hier und kommt später wieder. Wir werden jetzt gnadenlos die ersten zwei Folgen spoilern und es passiert wirklich viel in den ersten zwei Folgen. Vor allem in den ersten 15 Minuten, über die ich dringend reden muss. Max, jetzt geht's los. Ich habe mich so gefreut, dass Karen und Focky zurückkommen.
Alter, was soll das? Also eigentlich hätte man jetzt eben sagen müssen, also alle, die die Netflix-Serie mochten, stellt euch darauf ein, dass es nach 15 Minuten das ganze Erbe dieser Serie einfach
in sich zusammenfällt.
In sich zusammenfällt.
Vorerst,
ja.
Ja, also vielleicht erzählen wir kurz, was passiert. Wir kommen zurück nach New York. Wir haben
Nelson, Murdock und Paige.
Okay,
ja.
Okay. Die Anwaltskanzlei, also wir finden uns quasi am Ende von Staffel 3 wieder. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die drei haben ihre Kanzlei gefunden. Matt geht gelegentlich auf der Straße Leute bekämpfen in seinem Anzug.
Oder macht mal Urlaub in Los Angeles bei She-Hulk. Das wird zum Glück nicht erwähnt in der Serie, dass er bei She-Hulk war.
Und diese Serie schafft es wirklich perfekt, diese Stimmung aufzurufen von, es ist so schön, diese Gemeinschaft wieder zu haben und wie die drei zusammen funktionieren.
Und dann kommt Bullseye.
Dann kommt Bullseye und erschießt Foggy. Sagen wir, wie es ist.
Ja.
Die stehen da vor ihrem alten Josies, dem alten der Haunt, der Bar, wo sie immer hingehen, dieser Spelunke.
Also es knüpft schon ans Ende der dritten Staffel
total.
An, dass
nur dass halt
Bullseye zurückkommt.
Zum Glück, ich halte mir immer vor Augen, zum Glück sind 7 Jahre vergangen, sie hatten 7 Jahre Glück hoffentlich.
Mein erster Gedanke war, oh nein, sie haben ihn Maria Hilt. So.
Oh ja, okay, das hätte natürlich auch sein können. Nee, aber es ist wirklich so eine Szene, man sieht, wie die Kugel durch ihn durchgeht und das Blut spritzt und ich dachte nur, scheiße, sie haben es wirklich getan. Und also es gab ja im Vorfeld schon Theorien dazu und ich habe auch schon gehört.
Es ist das Worst-Kept-Secret ever, weil es gab sogar Set-Videos davon.
Okay, also es war einfach so, ich hab's schon gehört, aber ich hab's abstreiten wollen. In meinem Kopf wollte ich es nicht wahrhaben und dann ist es jetzt wirklich passiert. Und das macht mich schon ganz schön fertig immer noch. Also ich hab's noch nicht ganz verarbeitet, glaube ich.
Ich war in Schockstarre beim ersten Mal. Ich habe zweimal die Folge geguckt und beim zweiten Mal habe ich habe auch Bildbeweise, ich habe ein Foto gemacht. Ich habe wirklich bittere Tränen geweint.
Ja,
das erste Mal war halt so konzentriert, was passiert und dann so Schock. Und beim zweiten Mal echt, oh, weil das ist so stark inszeniert, dieser Moment.
Ja.
Also einfach diese ganze Szene, du hast diese Plansequenz, diesen Kampf und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit Foggys Herzschlag, der immer langsamer wird.
Ja.
Und du hast Karen, einfach wenn du diese Charaktere kennst und
wofür jeder steht.
Genau,
ne? Genau. Karen ist die, die bei den Opfern bleibt und wissen will, dass es denen gut geht. Und Foggy leidet halt darunter. Er wollte erst ihm nicht sagen, dass da vielleicht wieder ein neuer Daredevil-Fall ist, sondern er will, dass sein Freund hier bei der Anwalt bleibt. Und Daredevil, der dann halt dem Schuldigen hinterher rennt, in dem Fall Bullseye, der in die Treppe hochgeht und dann kämpfen sie auf dem Dach. Und dann immer dieser Kamerawechsel von, sie beugt sich langsam nach unten und guckt mal, wie sie da auf der Straße liegen. Und dann guckt's wieder hoch und dann hört der Herzschlag auf. Und natürlich hat Daredevil da ein super Gehör und merkt es dann. Und dann auch dieser krasse Moment, wo er einfach Bullseye vom Dach schubst. Mhm. Und du denkst, der hat 3 Jahre Staffeln damit gekämpft, eben niemanden umzubringen. Und jetzt ist er seinen Punkt gekommen, wo er da nicht drüber weg kann und sozusagen einfach einen Menschen tötet.
Gibt's auch in den Comics, aber hier hat er ja zum Glück ein starkes Rückgrat.
Genau, wir wissen ja, dass Point Dexter am Ende von Staffel 3 irgendwas Experimente mit sich bekommen hat und deswegen überlebt er dann doch. Konnte natürlich Daredevil nicht wissen, würde ich jetzt mal behaupten. Also er hat es schon mit der Intention gemacht, ihn zu töten.
Genau, also für ihn persönlich hat er die Grenze überschritten, er persönlich. Ja.
Oh, das war erstmal so in den ersten 15 Minuten, wo ich dann erstmal dachte, was ist passiert hier gerade? Was macht die gerade mit mir, diese Serie?
Ich bin tatsächlich noch ein bisschen in der Phase, in der Denial-Phase.
Ja, ja.
Ich streite das noch alles ab. Ich will das noch nicht akzeptieren, dass er tot ist. Ich weiß, bei Maria Hill in Secret Invasion, die wurde ja auch ziemlich schnell gekillt, da lag ich voll daneben, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich hoffe, dass Foggy seinen Tod nur vorgetäuscht hat, weil in den Comics macht er das auch. Da passiert es, glaube ich, sogar zweimal, dass er seinen Tod vortäuscht.
Okay.
Ich hoffe es so sehr.
Also ich
will es nicht.
Ich weiß nicht, ob es bei mir auch Wunschdenken ist, aber es gab ja einerseits schon Gerüchte oder so, dass er in Staffel 2 nochmal auftaucht. Kann ja auch eine Rückblende sein. Ich sag nur, meine Lieblingsfolge in Daredevil ist Folge 10, Staffel 1, einfach diese Avocados at Law Folge, diese Rückblicksfolge von Foggy und Matt, wie sie sich so als Anwälte zusammen fanden. Deshalb, er kann natürlich in Rückblenden zurückkehren, er kann vielleicht auch richtig zurückkehren. Und ich habe natürlich auch die Regisseure gefragt, ob sie mir ein Wort geben können, womit sie Staffel 2 beschreiben, ohne zu viel zu verraten oder zu spoilern. Und einer der beiden hat gesagt, überraschend. Und da hat mein Hirn natürlich sofort gesagt, bitte lass es überraschend sein, dass Foggy zurückkehrt.
Elektra wurde auch von den Toten zurückgebracht.
Ja, aber er ist halt nicht so ein Superheld, ne? Er ist einfach nur ein,
Er ist Foggy.
Er ist Foggy. Also es hat mich wirklich geschmerzt, zumal er jetzt die beste Frisur von allen bisher hatte mit Bart und stylischem Haarschnitt. Endlich durfte
er
mal.
Kriegt er endlich sein Glow.
Die Inszenierung ist natürlich erstmal hart gemacht und auch soll natürlich auch richtig uns nahe gehen. Nichtsdestotrotz müssen wir damit jetzt erstmal umgehen, dass das die Ausgangssituation ist.
Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren MCU nicht so viel gefühlt wie in diesem Moment.
Ja,
das war hart.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, es berührt uns ja nur, weil es so gut auch angegangen wurde, dass wir sagen, wir haben über dieses alte Gefühl zurückgeholt und dann ist es schon wieder alles gekippt.
Ich kann aber auch verstehen, wenn es jetzt einen Aufschrei dazu gibt und
auf
viele Fans
Fall.
Sagen,
das darf nicht sein.
Warum kündigt ihr das an, dass die alle zurückkehren?
Ja, zumal man dann halt, also ich zumindest den Eindruck hatte im darauffolgenden Übergang von Episode 1 zu Episode 2 der Serie, dass wir jetzt einfach alle anderen Figuren so ein Stück weit rausschreiben, die wir als wichtige Nebenfiguren hatten. Also klar, Wilson Fisk bleibt drin und Daredevil bleibt drin, aber zum Beispiel Karen geht nach San Francisco und der Bullseye, der wird jetzt, kriegt seinen Gerichtsprozess und landet dann wahrscheinlich erstmal im Gefängnis für absehbare Zeit.
Das ist sehr traurig. Ich hatte tatsächlich auch mir gewünscht, dass die Serie das ein bisschen anders macht. Ich erkläre das nachher nochmal stärker, dass es ja 2 Versionen von der Serie gibt und ursprünglich war das halt auch nicht geplant, dass die Teil der Serie sind. Deswegen dachte ich schon, als die Serie nochmal quasi neu angegangen wurde, die Staffel, die da jetzt reinzuzwängen in etwas, was schon existiert, ist natürlich schwierig. Hatte natürlich gehofft, weil auch in der Originalserie gibt es diese Handlungsstränge mit Foggy und Karen, die auch mal sehr abgegrenzt sind komplett von dem, was
okay,
Matt macht.
Ja, stimmt schon.
Aber ja, es hat nicht sollen sein, vielleicht kommt, ich hoffe, dass Karen nochmal zurückkehrt.
Ja, ich denke doch auch. Also ich will vor allem auch die Punisher-Karen-Reunion wieder sehen.
Ja.
Und den Punisher sehen wir ja noch nicht in den ersten 2 Folgen und wir wissen schon, dass er kommt. Da frage ich mich aber auch.
Eine der überraschendsten Freundschaften aus diesem ganzen Defenders-Serien-Universum
ja.
zwischen ihm.
Und da habe ich mich tatsächlich jetzt beim Rewatch gefragt, weiß Frank Castle überhaupt, dass Matt Murdock der Daredevil ist? Weil man hat so eine Szene ganz am Ende, wo sie sich trennen und dann nie wiedersehen, wo er irgendwie vom Dach guckt und man weiß nicht, sieht er jetzt weit genug, um Matts Gesicht zu erkennen, als er die Maske abnimmt oder nicht? Also es ist ein
Stück. Er hat
doch
Adleraugen.
Er
hat den doch so oft beobachtet durch sein Zielfernrohr.
Wahrscheinlich. Er hat ja immer gesagt, das ist ihm egal. Er hat ja die Maske nicht abgenommen.
Genau.
Gut. Wenn wir jetzt schon bei den Figuren sind, würde ich sagen, widmen wir uns mal kurz den Rückkehrern und denen, die jetzt neu dazukommen, die ja natürlich auch sehr interessant sind, was sie damit machen. Also wir haben ja schon kurz im Nicht-Spoiler-Teil über Wilson Fisk und Matt Murdock selbst geredet, dass sie wieder so sind. Mich würde noch interessieren, wie du zur neuen Vanessa-Situation stehst, denn sie ist ja seit dem Ende von Staffel 3 Daredevil schon in seine Geschäfte involviert gewesen, hat er quasi diese ganze Gangster-Clan-Mitorganisation übernommen.
Aber das hat man so in der Originalserie nie so wirklich gesehen.
Es war nur angedeutet am Ende, dass sie jetzt damit einsteigt. Und jetzt sehen wir sie ja tatsächlich als Strippenzieherin mit
Queenpin.
Queen's Gambit Queenpin. Und da hat's mich erst irritiert, weil ich dachte, hä, die waren doch so total verliebt. Warum sind sie jetzt anscheinend in einer Ehekrise? Mhm. Und dann musste ich mich erst erinnern, ah ja, er war länger weg, wurde ins Gesicht geschossen, hat dann seine politischen Pläne verfolgt. Also da ist offenbar nicht alles im Lot. Was es ja auch interessant macht, weil wir hatten jetzt 3 Staffeln oder länger diese Liebesgeschichte von ihm, der durch Vanessa geerdet wurde. Und jetzt muss natürlich da wieder auch ein Stück weit Konflikt rein.
Das fand ich eigentlich sehr spannend, weil die halt so maximal verkompliziert wird plötzlich so.
Ja.
Als wenn diese unerschütterliche Liebe zwischen den beiden plötzlich in so eine Krise gerät und er liebt sie ja immer noch. Also
ja.
Er ist immer noch Vanessa.
Ja,
also,
ja.
Und halt, ich finde das halt sehr interessant, dass sie wird halt eine viel spannendere Person dadurch.
Auf jeden Fall.
Weil in der Originalserie war sie halt immer so ein bisschen so eine Randfigur.
Er ist die Galeriebesitzerin, die nicht weiß, was er für ein Typ ist.
Genau, und jetzt hat sie halt plötzlich selber wirklich was zu verlieren. So, sie ist in so einer Machtperson und vielleicht möchte die gar nicht mehr abtreten und möchte eigentlich ihre Geschäfte weiterführen und kommt da jetzt so direkt in Konflikt mit Wilson.
Ja.
Was man jetzt in den ersten 2 Folgen noch nicht komplett so sieht, aber das deutet sich so an, dass es sehr spannend
wird. Wir haben am Ende
schon
dieses, sie müssen jetzt zur Eheberatung Ding mit drin, was ich auch sehr witzig fand.
Da kam der Sopranos-Einfluss, also Gangster bei der Therapiesitzung.
Ja, total. Mal gucken, ob dann auch sein Wahlspruch Fisk can fix it gilt.
Mit den blauen Kappen, oh Gott.
Ja, und ich dachte sofort an Fix It Felix aus Wreck-It Ralph. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt. Ralf Reichts, Felix kann es reparieren.
Es war zumindest nicht so on the nose, dass da Make New York Great Again draufsteht.
Ja, immerhin nicht. Genau. Genau, also Vanessa ist natürlich zurück. Karen Page haben wir schon kurz angesprochen, wird jetzt erstmal nach San Francisco abgeschoben, weil sie das alles verarbeiten muss mit Foggys Tod und dass sich Matt anscheinend mal wieder zurückgezogen hat vor ihr.
Ich habe erstmal gegoogelt, welche MCU-Figuren leben denn alle in San Francisco? Es ist Ant-Man. Also, ach ja, scheiße, Ant-Man spielte in San Francisco. Nein, es darf nicht verbunden werden.
Ja. Foggy, nehmen wir jetzt erstmal an, ist tot. Dann haben wir Ben Point Dexter, Bullseye. Der
ist im Knast.
Ist im Knast, aber ich meine, wir hatten schon viele Figuren im Knast, könnte also irgendwann nochmal wiederkommen.
11-mal lebenslänglich hat er bekommen.
Ausbrüche, Gefängnisausbrüche, Max. Und wie gesagt, John Bernthal wird auf jeden Fall als Frank Castle nochmal zurückkehren. Aber wir haben natürlich, weil jetzt diese Figuren alle nur am Rande nochmal kurz vorkamen, erstmal auch viele neue, die dazukommen. Wie zum Beispiel, sie finde ich erstmal sehr interessant als Figur, Dr. Heather Glenn, gespielt von Margarita Leviva, die jetzt auf einmal Matts neue Freundin ist.
Mhm.
Wir kriegen eine neue Freundin, warum auch nicht? Sind die jetzt alle weg?
Er hat jede Staffel immer eine neue Freundin und es endet leider immer sehr böse für seine Freundinnen.
Ja. Aber ich finde es spannend, dass sie Psychologin ist. Und das ist natürlich nochmal ein Ansatzpunkt, um zu sagen, wir können jetzt diese Figur richtig ausloten und nochmal ihm seine eigenen Schwächen und so vor Augen halten, wenn er jetzt eine Freundin hat, die ihn vielleicht auch mal sagt, du stopp mal. Für mich ist es teilweise auch so ein Stück weit wieder ein Schritt zurück, dass man sagt, wir wollen jetzt wieder, dass er eine Vertraute hat, die dann sein Geheimnis erfahren muss und wie geht sie damit um. Also es ist ja bei vielen so, dass, ich meine, dieser Enthüllungsmoment ist einfach eine große Sache bei Daredevil und jetzt schieben wir die alten ab, um wieder neue Enthüllungsmomente zu haben vielleicht auch, ich weiß es nicht. Hat sie dir schon irgendwas gegeben als Figur?
Noch nicht ganz so viel, es sind halt so, die Ansätze sind so in den ersten 2 Folgen erst so da, was so spannend ist. Was ich übrigens ganz witzig fand, das wollte ich nur erwähnen, sie hat... ist ja auch Buchautorin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Life Without Fear. Und was natürlich eine schöne Verbindung ist, weil in den Comics ist halt so der Name für Daredevil auch The Man Without Fear.
Ach, das ist ja cool.
Vielleicht kommt das daher noch, vielleicht nennt er sich dann irgendwann so, mal gucken. Ich fand's aber natürlich schon spannend, in welche Richtung die Serie sie so ein bisschen drängt. So, sie steht so zwischen den Fronten, so als Sie ist jetzt die Therapeutin von Wilson Fisk. Was passiert, wenn Wilson Fisk erfährt, dass sein größter Feind, dass sie mit seinem größten Feind zusammen ist? Und dann gibt's noch so eine andere Figur, die bei ihr vielleicht in Therapie kommt, die noch spannend werden könnte.
Du meinst die schon bei der Buchlesung vorbeikommt, die von einem gewissen Wednesday-Star gespielt wird?
Können wir halt kurz erwähnen, das war die größte Überraschung, weil ich nicht die Castliste wirklich...
Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass Hunter Doom mitspielt, aber gut.
Und der taucht da kurz auf und das war's dann aber auch.
Aber man weiß dann schon, ich meine, es ist ein bekanntes Gesicht, der ist gerade ein total aufsteigender Darsteller, er muss irgendwie eine größere Rolle spielen.
Ja.
Wir haben schon eine Vermutung, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber, nehme ich an.
Wir sagen Worst Kept Secrets bei Marvel.
Wen findest du denn noch als Neuzugang interessant, Max?
Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Kirsten McDuffie ist ja seine neue Anwaltskollegin. Mhm. Deswegen heißt sie auch seine Kanzlei jetzt Murdoch & McDuffie.
McDuffie ist auch so ein lustiger Name.
Seine Anwaltspartnerin. Da habe ich mich persönlich gefreut, weil ich halt sehr großer Broadway-Fan bin und Nikki M. James auch eine große, eine bekannte Broadway-Darstellerin ist.
Was hat sie zum Beispiel gemacht? Die hat mir gar nichts
Book
gemacht.
Of Mormon, der Originalcast.
Ah, genau. Das ist natürlich spannend. Okay.
Genau, und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und natürlich auch für Comic-Fans ist natürlich Kirsten McDuffie sehr interessant, weil sie halt auch eine sehr große Romantic Interest ist für Matt Murdock. Und Ich dachte, also wenn die Staffel, die Serie jetzt so längerfristig angelegt ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie Endgame ist.
Okay. Also
sie und Matt
spannend,
sind Endgame.
Spannend.
Und man merkt schon so zwischen den beiden, da ist sowas Neckisches zwischen den beiden.
Und ich finde es auch schön, wie die Serie sie einführt, dass sie am Anfang ja an der Bar sind und noch Foggy mit ihr flirtet, wo sie einfach so mit anhören, Karen und er mit seinem Supergehör und sagte, der macht das doch jetzt nicht wirklich, der ist überhaupt nicht in seiner Liga. Und dann kommt das vielleicht später noch dazu.
Und dass sie ihn natürlich jetzt verkuppeln will.
Ja, das war schon schön als Einführung gemacht, auf jeden Fall. Aber als Figur hat sie mir bisher noch nicht so, also in den ersten zwei Folgen kommt sie noch nicht viel vor, genau, leider, das wird noch mehr. Wen ich hingegen spannend fand, obwohl sie auch noch nicht so viel vorkam, ist Bibi Ulrich. Von Janaea Walton gespielt, denn Daredevil-Fans werden ja sicherlich den Nachnamen erkennen, denn Ben Urich war ja der Journalist in Staffel 1, mit dem Karen viel zusammengearbeitet hat, den fand ich auch ganz knuffig als Figur. Und dann ist er leider gestorben. Und jetzt ist das seine Nichte, die dann auftaucht. Also der hat auch einen journalistischen Instinkt und wir müssen auch in Daredevil halt immer so ein Journalismus-Element haben von, wir haben die Anwaltswelt, wir haben die politische Welt und wir haben halt die darüber berichten. Mhm. Also das ist einfach so, um dieses Gesamtbild abzudecken, wichtig. Und deshalb finde ich spannend, dass sie sich dafür entschieden hat, jetzt nicht wieder so einen klassischen Journalisten zu nehmen, sondern so eine junge Reporterin, die ihr eigenes Ding macht, ihre eigene Show hat, die so ein bisschen flippiger auf Internet aufgezogen ist.
Ja.
Und dann hat man ja diese eingestreuten Interview-Schnipsel immer, was hältst du davon, wenn jetzt hier Wilson Fisk Bürgermeister werden würde? Und das ist schon sehr clever gemacht in der Serie.
Aber sonst gab's von den Figuren, von den Neuen irgendwas, was für dich besonders herausgestochen hat?
Also ich habe sehr gelacht, als ich erfahren habe, dass Artie Frusen, der Schauspieler, der einen von Fisk Berater spielt, mit vollem Namen Buck Cashman heißt. Der ist offenbar sehr aufs Geld bedacht. Mit Michael Gandolfini, dem Sohn von einem gewissen anderen Soprano-Star, konnte ich jetzt erstmal noch nicht so viel anfangen, aber ich glaubte, mit der Figur haben sie noch Größeres vor, so wie sie aufgebaut ist, dass sie total bewundernd ist dem Kingpin gegenüber und immer alles ihm recht machen will.
Ich meine, es wird nicht ohne Grund in der ersten Folge, glaube ich, dieses Kinderthema angesprochen, dass der Kingpin sagt, er hat keine leiblichen Kinder. Ich könnte mir vorstellen, also die Daniel Blade-Figur gibt's nicht in den Comics, aber es gibt in den Comics halt auch Kinder vom Kingpin, dass er vielleicht
so ein halb adoptiert Sohn wird oder?
Ja, eher so ein uneheliches Kind von irgendeiner Affäre mal, der jetzt so an ihn rankommen will.
Ja, das natürlich. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es vielleicht so eine Penguin-Situation wird, die wir kriegen mit
Nein.
ihm und Daniel.
Dafür ist er nicht nett genug.
Okay, ja, stimmt. Dafür ist er uns nicht sympathisch genug. Wo ich noch so ein bisschen irritiert war, war diese Figur des Cherry. Clark Johnson spielt den. Der wird eingeführt in dieser ersten Bar-Szene als Polizist, der gerade in Rente gegangen ist. Und dann ist er derjenige, der sozusagen Daredevil auf dem Dach entdeckt, nachdem er gerade seinen Fastmord begangen hat.
Und er ist seine neue Karen.
Genau, es fühlt sich so ein bisschen an, wie sie brauchten jemand Neuen, der eingeweiht ist, der weiß, wer Matt Murdock ist, weil alle anderen gerade nicht verfügbar sind. Deswegen halte ich da mein Urteil noch zurück und sage mal gucken, was sie mit ihm machen. Es ist jetzt einfach so ein neuer Investigator, der ihm helfen kann, wenn er mal Hilfe braucht. Wer mir an Figuren gefehlt hat...
Der Punisher.
Ja, das habe ich im Hinterkopf, dass es noch irgendwann passiert. Aber zum Beispiel, mir hat Marcy gefehlt. Das war Foggys damalige Freundin, die so ein bisschen aufgezogen wurde als, sie ist ja so eine komische Anwältin. Und dann war sie eigentlich doch ganz nett und hat immer geholfen. Und jetzt wird sie nie wieder erwähnt und Foggy flirtet mit irgendwelchen anderen Frauen an der Bar. Und ich dachte, das hat sie eigentlich nicht verdient. Hätten sie zumindest irgendwie sagen können, haben sich getrennt oder so. Aber wo ich noch irritierter war, ist, dass Matts Mutter erstmal keine Rolle mehr spielt. Die war ja eine sehr große...
Naja, sie hat die ersten zwei Staffeln von der Netflix-Serie auch keine Rolle gespielt.
Ja gut, aber sie war halt eine große Rolle in der dritten Staffel, wo sie als Nonne eingeführt wurde. Und dann fanden wir langsam raus, ach, die Nonne ist Matts Mutter. Und sie hatte ja den Priester abgelöst, so als diese kirchliche, christliche Instanz, zu der er immer gehen konnte. Da zumindest waren sie am Ende so verblieben. Und jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass erstmal der Glaube für ihn gerade nicht so eine große Rolle spielt oder ob sie einfach sie rausgeschrieben haben, weil sie sagt,
er läuft zumindest einmal an der Kirche vorbei.
Ja,
und
aber
bleibt kurz stehen.
Und dann war auch der Polizist Brett immer eine ganz schöne verbindende Figur in den Defenders-Serien, der eigentlich überall auftauchte, und der scheint jetzt auch nicht mehr als Polizist in New York dabei zu sein.
Claire Temple. Wo bleibt Claire Temple?
Ja, Claire Temple sowieso, genau.
Die Night Nurse.
Also da bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht die nochmal zurückholen oder doch eher dann wegbleiben und neue Figuren einführen, weiß ich nicht.
Ich denke mal, dass die Serie in der ersten Staffel jetzt eher für sich alleinstehend so Soft-Reboot-mäßig ist und dann so langsam diese Defenders wieder eingegliedert werden.
Könnte sein.
Wenn es jetzt mindestens
zwei, drei
Staffeln
gibt. Man
sollte
ja nicht alles an die Wand schmeißen, erstmal am Anfang, ist ja auch schon verständlich.
Genau, wir haben ja Frank Castle in dieser Staffel, in der nächsten Staffel vielleicht kommt dann Jessica Jones, wenn er eine richtige Ermittlerin braucht und nicht nur diesen Cherry.
Ja, und dann gibt's noch eine Figur, über die wir ja entweder jetzt oder gleich im nächsten Teil reden sollten, nämlich den White Tiger. Auch bekannt als Hector Ayala, gespielt von Kamar de los Reyes, der leider im Dezember 2023 schon verstorben ist, sollte man dazu sagen. Ist also noch ein Überbleibsel auch aus dem ersten Drehdurchgang, den sie jetzt aber integriert haben. Finde ich als Held spannend, weil er schon, ich sage mal, über 50 ist, und dafür haben wir nicht viele von im MCU. Also dass auch einmal mal so ein bisschen verhärmterer Held auftreten darf, finde ich schön, mit hispanischem Hintergrund.
Was ja auch so ein bisschen so eine Kernthematik ist, die wir tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatten, so wirklich, dass es in der Serie ja darum geht, so dieses, was passiert mit diesen ganzen Möchtegern oder selbstgemachten Superhelden in New York, wo ja halt auch Menschen in Spinnenkostümen rumfliegen.
Genau,
das
fand ich auch einen schönen Job von Wilson Fisk, wir brauchen keine Leute in Spinnenkostümen, wo ich dachte, ist das schon eine Andeutung, dass da nochmal ein Spider-Man-Crossover kommt.
Aber sonst halt groß erwähnt werden halt Daredevil, White Tiger und der Punisher als so große Vigilantes von New York, und Wilson Fisk das halt auf seiner Agenda stehen hat, dass er die verbieten lassen will.
Genau, und das finde ich auch eine mega spannende Storyline, die ja diese Staffel garantiert noch verfolgen wird. Es gab schon irgendwelche Fotos vom Set, wo dann irgendwie was von Anti-Vigilante Task Force drauf stand.
Das ist fast so eine konsequente Weiterführung von dem Civil War und den Sokovia Accords.
Ja, aber noch ein bisschen in eine andere Richtung. So, genau, wir müssen jetzt mal aufräumen, wenn da zu viele Rächer rumlaufen in der Stadt, das geht so nicht weiter. Und ich finde es auch interessant, weil die Serie das ja schon in der ersten oder zweiten Folge, ich glaube in der zweiten, aufmacht, wo gesagt wird, ja, die Gesetzes... Nee, es ist in der ersten Szene sogar in der Bar, wo die Polizisten so ein bisschen lästern, ja, wir sind überhaupt nicht mehr wichtig und man mag uns nicht mehr. Ist ja auch so ein bisschen aktuelle Situation von die Polizeigewalt und so.
Die Polizeieinheit ist irgendwie 30% geschrumpft in den letzten Jahren.
Genau, also Polizeigewalt wird verurteilt, aber die Rächer, die anderen aufs Maul geben, die werden gefeiert. Also eine spannende Verhandlung, die uns da noch bevorsteht. Insofern, das will ich gerne noch weiter verfolgen. Nichtsdestotrotz war ich ein bisschen irritiert, wie diese Figur eingeführt wird, weil sie mir gegeben wurde von, das ist doch der White Tiger. Und ich dachte, ich habe noch nie vom White Tiger gehört. Oder vom, weiß nicht, ob sie den weißen Tiger wahrscheinlich nicht nennen im Deutschen. Und
ich dachte ja, das wird so eine Case-of-the-Week-Sache jetzt, dass es abgeschlossen ist. Aber es war nicht abgeschlossen.
Es ist jetzt schon so, dass er den vor Gericht vertritt, nachdem er jetzt geschnappt wurde. Matt Murdock, also in Anwalts... Uniform, den...
Ist halt auch interessant, dass er jetzt so Superhelden wie vertritt vor Gericht.
Genau, er wird jetzt der Superheldenanwalt.
Aber halt die ernste Version von She-Hulk.
Ja, also, ne? Bitte, stimmt.
Nicht, dass Wong in der nächsten Folge wieder vor Gericht steht.
Das hat mir nicht so gut gefallen, dass sie halt sagen, das ist doch hier der White Tiger, den müsst ihr doch kennen. Aber er wird ja angeklagt, weil er da auf dem U-Bahn ein paar Leute zusammenschlägt, die er zuerst einen anderen zusammengeschlagen haben oder sogar ihren Mord vor der U-Bahn begangen haben. Und dann heißt es, aber er hat ja nicht seinen Anzug an und sein Amulett hat er auch noch gar nicht um, was ihm irgendwelche Superkräfte gibt. Und ich dachte,
Magie,
habe ich hier irgendwie gerade was verpasst? Sollte ich das wissen? Und das mochte ich nicht, dass mir das so als gegeben vorausgesetzt wird.
Ja, was ja die Serie auch macht, wenn man jetzt die Netflix-Serien nicht hat.
Ja.
Dann ist es ja auch so, das wird so, hey, das ist diese Welt, die existiert und da gibt's diesen Superhelden.
Aber weil ich ja halt so akribisch alle Marvel-Serien noch gucke, dann denke ich, wie kann ich das jetzt sozusagen aufholen? Muss ich jetzt einen Comic lesen oder? Ja, na gut. Und das hängt natürlich auch ein Stück weit mit diesem Creative Overhaul, wie es gerne genannt wird, zusammen. Also mit dieser Erneuerung der Serie zwischendurch, die nochmal umgeworfen wurde, um sie neu zu gestalten, weil anscheinend Disney gemerkt hat, die Richtung, die wir gerade verfolgen, ist vielleicht noch nicht so die ideale.
Genau, das war. Also die Ursprünglich angekündigt wurde die Serie 2022 mit 18 Folgen. Genau, und Drehbeginn war dann im Frühjahr 2023 und dann kamen natürlich die Hollywood-Strikes. Mhm. Bis dahin konnten sie 6 Folgen drehen, größtenteils. Und während der Streiks hat dann Marvel gemerkt, das Material, was gedreht wurde, das passt nicht so ganz zu dem, das funktioniert nicht so richtig, weil das doch sehr eigenständig sein, also was bekannt ist, dass die Serie zu sehr so eine Anwaltsserie sein wollte, aber so sich sehr von Daredevil distanziert hat, dass zum Beispiel Matt auch in den ersten 4 Folgen gar nicht im Daredevil-Kostüm zu sehen war. Und generell so das, was man denkt, was die Serie ausmacht, ist diese Brutalität und Action, dass das gar nicht drin war. Es war halt nur so eine Anwaltsserie. Genau, und dann haben sie beschlossen, wir feuern jetzt einfach alle Regisseure und Autoren und haben einen das ist ja, glaube ich, der erste richtige Showrunner in einer Marvel-Serie gewesen.
Ach krass, okay.
Genau, danach war noch Agatha, da haben sie auch, ich habe jetzt ihren Namen gerade vergessen, aber sie wurde auch zur Showrunnerin. Also es gibt, Marvel hat ja vorher immer die Serien so gedreht, dass es einen Headwriter und einen Autoren gibt, aber es war alles so nicht so wirklich, dass es eine kreative Kraft gibt, die diese ganze Serie zusammenhält. Und da versuchen sie jetzt, da haben sie so ein bisschen umstrukturiert jetzt intern, dass das jetzt mit Daredevil so einen großen Anfang nimmt. Mhm. Dass wir einen echten Showrunner haben, der natürlich keine einfache Aufgabe hatte. Genau, das war der Dario Scatapane. Mhm. Genau, und die Regisseure Justin Benson und Aaron Moorhead, die dann auch als Regisseure jetzt neu dabei sind.
Und das finde ich spannend, dass sie sich die geholt haben, weil die hatten ja in Moon Knight schon ihren Einstand und waren dann gefeiert worden, vor allem für 2. Staffel auch Loki, was sie da mit den Charakteren angestellt haben.
Genau. Und die neue Richtung sollte halt sein, wir machen das näher an den Ton der Netflix-Serie. Mhm. Inhaltlich war das halt schwierig. Es waren halt schon 6 Folgen da, ne? Was willst du da noch anders machen in der ersten Folge, wenn du nicht alles irgendwie neu drehen willst?
Aber das finde ich interessant, weil man weiß ja, dass Benson und Moorhead sowohl die erste als auch die 8. und 9. Folge gedreht haben. Heißt das jetzt, alle 6 dazwischen sind noch die alten Folgen, die sie nur ein bisschen überarbeitet haben?
Ja.
Okay.
Komme ich gleich noch zu. Vielleicht erstmal ganz kurz, es hat natürlich auch so ein bisschen im Cast sich was verändert durch diese Überarbeitung. Also diese Neuausrichtung, da begann dann letztes Jahr im Januar die Dreharbeiten zu dem Daredevil 2.0. zum Beispiel neu gecastet wurden da erst auch Karen Page, Foggy Nelson und Bullseye und Vanessa. Beziehungsweise Vanessa war in der ersten Version tatsächlich eine ganz andere Schauspielerin. Die hatten sie neu besetzt mit Sandrine Holt.
Wieso?
Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, vielleicht ist das ein bisschen der Grund, warum Vincent D'Onofrio sagte, er hat viel geschrien, dass es nicht seinen Vorstellungen entspricht, die Serie. Okay. Dass sie die wieder zurückgeholt haben. Die Ayelet Zura heißt sie.
Genau.
Genau. Hätte ich auch blöd gefunden, die neu zu besetzen. Das ist Vanessa und man spürt das halt auch sofort zwischen
den beiden. Danke,
Hollywood-Streik. Genau, Karen Page und Foggy sollten, glaube ich, ursprünglich auch offscreen einfach sich entledigt werden. Genau, das hat sich Kevin Feige dann wahrscheinlich auch gedacht. Das bedeutet aber auch, dass so Daniel Blade, Heather Glenn, Kirsten McDuffie, Bibi Urich und Frank Castle und dieser White Tiger und die anderen, dein Lieblings-Buck Cashman, die waren halt von Beginn an schon dabei, okay, auch Teil des Originalmaterials. Genau, und wie ist das halt jetzt in den ersten 2 Folgen wirklich zu bemerken? So fragt man sich natürlich, ist das jetzt so eine Frankenstein-Serie, die so ein bisschen von dem, ein bisschen von dem hat? Also in Folge 1 merkt man das natürlich gar nicht, weil Folge 1 neu gedreht
ganz
wurde.
Ganz neues Material, alles, ja.
Genau, ich finde, man merkt es aber, dass sie so ein bisschen drumrum schreiben, weil in der ersten Szene gleich spricht Karen darüber, da hat er noch seine alte Sonnenbrille, Daredevil, und sie sagt, du solltest dir vielleicht mal ein neues Modell zulegen. Und direkt ab der 2. Folge
halt
hat er ein neues Modell.
Ja, genau.
Genau, vielleicht war das so, dass wo man merkt, sie müssen so ein bisschen drumrum schreiben, was schon da ist. Aber in Folge 2 merkt man das natürlich. Die hat übrigens auch die beiden ehemaligen Headwriter Matt Corman und Chris Ord als Autoren-Credit, die Folge, die 2.
Ah ja.
Und wenn man über die Änderungen Bescheid weiß, finde ich, kann man auch so Rückschlüsse ziehen, was in der Folge altes Material ist und was Neues ist. Mhm. Also alle Szenen zwischen Vanessa und Wilson Fisk natürlich sind neu gedreht.
Ja, wegen neuer Schauspieler, alter Schauspielerin zurück.
Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Kampfszene am Ende neu hinzugefügt wurde. Mhm. Wo sie auch den alten Stunt-Coordinator aus der Netflix-Serie für nochmal engagiert hatten. Genau.
Und man merkt es, die harte.
Aber man weiß natürlich auch jetzt, weil Hector Ayala, der Schauspieler halt, wie hieß er? Kamar de los Reyes,
genau.
Dass er halt schon vor den Neudrehs gestorben ist, weiß man natürlich, dass alle Szenen mit ihm noch das alte
das
Material sind.
Das kann nur das verwendet werden, ne?
Genau. Aber ich habe auch gesehen, es gab auch Setbilder aus den Neudrehs, Nachdrehs vom White Tiger im Kostüm. Also ich weiß nicht, ob
da
sie das ein bisschen
drum
rumdrehen.
Da können dass sie jemand anderen in den Anzug stecken, ja klar. Ja.
Genau. Googelt bitte nicht nach Set-Videos White Tiger Daredevil. Da gibt's einen Riesenspoiler. Also googelt nicht danach. Googelt nicht danach. Aber
Max,
ich würde. Also ich würde sagen, es fällt so gut wie nicht auf, dass das zwei komplett unterschiedliche Visionen sind, Folge 1 und Folge 2. Aber umso mehr freue ich mich dann natürlich auf Staffel 2 dann, wenn man weiß, da kann der Showrunner wirklich seine kreative Vision
irgendwie vorantragen. Beziehungsweise ich freue mich dann auf Folge 8 und 9, wenn ich denke, da kann dann auch wieder vielleicht Karen zurückkehren.
Genau,
oder so.
Genau.
Ja, ja. Ja gut, ja, danke für die Zusammenfassung. Das war ja wirklich zwischendurch ein Trubel, was da noch passiert ist und alle dachten, was ist jetzt los?
Aber halt das... Der Großteil von diesen 6 Folgen soll immer noch, ich glaube, Charlie Cox hat auch gesagt, dass also mindestens eine Folge sogar komplett so wie vorher auch war.
Okay.
Also das sind halt nur so kleinere Sachen wegen der Umbesetzung zum Beispiel mit Vanessa, das ist neu und halt mehr Action-Szenen, die so eingestreut sind und so Anfang und Ende von der Folge, dass es mehr Cliffhanger gibt, sowas.
Und der Showrunner hat auch vor kurzem gerade erst gesagt, dieses Comedy-Gerücht, dass es sozusagen wie in einem MCU war, das war auch gar nicht von Anfang an so. Also es war jetzt, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass sie komplett einen Tonwechsel gemacht haben, sondern einfach noch ein paar Stellschrauben wahrscheinlich gedreht.
Obwohl ich er ist jetzt halt mehr Anwalt in der Serie als Daredevil, finde ich auch vom Prinzip gar nicht so schlimm.
Nö, ich finde spannend. Also dann bedeutet die Action wesentlich.
Wenn es eine reine Anwaltsserie ist und er gar nicht Daredevil ist, dann kann man natürlich nochmal drüber sprechen.
Insofern habe ich auch das Gefühl, dass jetzt die MCU-Anleihen nicht so stark sind, bisher zumindest, was wir gesehen haben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, gleich kommt Iron Man um die Ecke oder Captain America oder so.
Da wurden ja schon, also es gibt schon 2 Cameos, die schon bekannt sind, die noch im Laufe der Staffel vorkommen, die so für mich, als sie angekündigt wurden, so völlig aus dem Nichts kommen. So der Vater von Miss Marvel wird sein Mandant anscheinend irgendwie in einer Folge.
Aha.
Der Yusuf Khan. Oder der Swordsman aus Hawkeye, der von Tony Dalton gespielt wurde, der soll auch ein Cameo haben in der Staffel. Das wurde auch erst letzte Woche bekannt. Also es gibt so MCU-Cameos, hat auch Charlie Cox gesagt, es gibt ein paar Cameos.
Ja, ja.
Aber ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, weil ich möchte, dass sich das wie die Netflix-Serie anfühlt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob mich das dann immer rauszieht.
Ich denke auch, Also ich wäre auch froher, wenn sie sich da wirklich auf so ein paar kleine Sachen beschränken würden, wo man mal kurz hinguckt und es dann wieder vergessen kann, weil es für die Haupthandlung nicht so wichtig ist.
Ja.
Ja. Wie zum Beispiel diese Spider-Man-Erwähnung, die Fist schon fallen gelassen
hat. Das reicht
schon. Offenbar existiert Spider-Man. sehr schön. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt schon sehr lange über diese 2 Folgen. Wir müssen jetzt mal zum Schlusspunkt kommen, Max.
Jetzt gucken wir die nächsten.
Jetzt wollen wir endlich weiter gucken. Vielleicht nochmal, wir hatten ja schon ein kurzes Fazit, wie sich die Serie anfühlt. Würden wir es jetzt auch mit dem Wissen, was gerade passiert, trotzdem weiterempfehlen? Zu schauen, haben wir jetzt noch irgendwelche Einschränkungen? Vielleicht fange ich mal an, dass ich sage, also mir gefällt der Tonfall durchaus, dass er anknüpft an die Netflix-Serie. Ich bin noch ein bisschen rausgerissen durch diesen Richtungswechsel von, wir haben jetzt völlig neue Figuren.
Mhm.
Da muss ich mich noch ein Stück dran gewöhnen, aber ich glaube, sie kriegen das wieder hin, das in die Bahn zu lenken, die wir wollen. Insofern bin ich da optimistisch. Ich traue immer noch Foggy hinterher.
Ja.
Ich hoffe, also irgendwie wäre es unrealistisch, Foggy zurückzuholen, aber irgendwie hoffe ich es trotzdem auch. Ich bin da so zerrissen innerlich. Mein Herz ist gebrochen. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt mega gespannt, wie es weitergeht, total gehypt und freue mich auf die nächsten Wochen.
Ja, und ich finde, man kann es schon auch als 4. Staffel von der Originalserie bezeichnen, weil die ersten 3 Staffeln auch alle immer sehr tonal unterschiedlich waren.
Ja.
Also die waren immer anders aufgebaut, Daredevil sah mal anders aus ein bisschen. Also man kann die schon sehr stark unterscheiden, diese 3 Staffeln.
Ja.
Die hier vielleicht dann noch ein bisschen stärker einfach. Aber ich finde das interessant, dass sie doch ein bisschen was Neues machen. Aber es fühlt sich trotzdem vertraut an und ich möchte noch mehr Gewalt haben.
Und ich freue mich vor allem auch, dass Charlie Cox als Daredevil wieder habe. Das ist so das Hauptargument, um auch einzuschalten. Und das kriegt man auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Das war mein Gedanke am Ende der 2. Folge. Hat er den Typen umgebracht? Weil er hat diese 2 Polizisten, die er bekämpft,
die
und den einen,
vermöbelt,
ja, den einen schlägt er so auf den Boden, dass da so ein Genickbruch sich irgendwie so.
Also habe ich jetzt erstmal nicht,
so
hab ich nicht so gelesen, aber da müssen wir, glaube ich, bis Folge 3 abwarten, ob der überlebt hat. Ich meine, der hat häufiger schon mal Leute irgendwo runtergeschmissen und dann sind sie im Müllcontainer gelandet und dann waren sie doch noch am Leben.
Also in der Originalserie fragt man sich ständig, wie, der hat noch nie getötet. Die müssen sich doch alle ständig das Genick brechen, wenn er sie Gelände runterschubst.
Er hat wahrscheinlich gespürt, dass diese Bodendiele etwas weicher ist, Max, und deswegen hat er sie auf die geschleudert.
Er hat es gehört, dass die weicher ist, die Bodendiele.
Ja, also ihr merkt schon, wir sind angetan, wir wollen weiterschauen und uns interessiert natürlich vor allem auch, wie es euch da draußen geht. Wie habt ihr Foggys Tod verarbeitet? Schickt uns lange traumatisierte E-Mails, damit wir das zusammen durchstehen können. Oder war euch das alles völlig egal? Wie habt ihr die Daredevil-Rückkehr erlebt? Lasst es uns gern wissen. Und wir melden uns dann bestimmt auch wieder, wenn es Neuigkeiten gibt zum Roten Teufel aus Hell's Kitchen.
Oder am Ende der Staffel vielleicht nochmal.
Mal gucken. Wenn so richtig jetzt viele Leute davon erfahren wollen, wie es weitergeht, dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge. Aber versprochen ist hier nichts. Gut, Max, dann danke, dass du hier warst, um mit mir zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ganz frisch gestartet heute die ersten zwei Folgen. Daredevil Born Again. Christian.
Nein.
Daredevil Born Again. Danke fürs Zuhören und bis später. Wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.